Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 101, Rodea.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-Qari'atu mal Qari'atu wa ma adraka mal يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Das gewaltige Geschehen. Was ist es, das gewaltige Geschehen? Was weißt du schon, was das gewaltige Geschehen ist? Es ist jener Tag, da die Menschen in ihrem Schrecken gleich aufgescheuchten, umherflatternden Faltern sein und die Berge gleich zerschlagener Streichwolle sein werden. Der aber, dessen Waagschale infolge guter Werke, die er tat, schwergewichtig ist, wird in ein beglückendes Leben hineingehen. Doch der, dessen Waagschale aufgrund fehlender guter Werke leichten Gewichtes ist, dessen Heimstatt wird der Höllenschlund sein. Was aber weißt du, was das für ein Ort ist? Es ist hochloderndes, immer da brennendes Feuer.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 27. Februar 2023, gleich dem 8. Eswan 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt unsere Sendereihe in Richtung Licht. Anschließend hören Sie die Sendereihe Islamische Kultur und Zivilisation. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi, der Irak sollte kein Ort der Verschwörungen oder Drohungen gegen seine Nachbarn sein. Amir Abdullahian, Iran begrüßt immer Diplomatie. Und Iran unterstützt Chinas Vorschlag für politische Lösung der Ukraine-Krise. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi, der Irak sollte kein Ort der Verschwörungen oder Drohungen gegen seine Nachbarn sein. Präsident Raisi sagte, dass der Irak kein Ort der Verschwörungen oder Drohungen gegen seine Nachbarn sein sollte und hob hervor, die Islamische Republik Iran unterstützt die Bemühungen der irakischen Regierung, das Land wirtschaftlich und militärisch wieder aufzubauen. Ibrahim Raisi beschrieb bei seiner Zusammenkunft mit dem irakischen Verteidigungsminister Sabet Mohammed Said Reza al-Abbasi in Teheran am Sonntagabend die Grenzen zwischen Iran und dem Irak als eine Grenze der Freundschaft und Zusammenarbeit und erklärte, die Islamische Republik Iran betrachtet die Sicherheit des Irak als ihre eigene Sicherheit und unterstützt die Stärkung und Stabilität und Sicherheit in diesem Land. Bei diesem Treffen würdigte der irakische Verteidigungsminister die volle Unterstützung Irans für das irakische Volk während der ausländischen Invasion durch den IS und fügte hinzu, Bagdad wird nicht zulassen, dass opportunistische Elemente unsere Grenzen und unsere beiden Länder bedrohen und verunsichern. Bezugnehmend auf die Unterstützung, die Islamische Republik Iran der irakischen Regierung und dem irakischen Volk in schwierigen Zeiten geleistet hat, forderte der irakische Verteidigungsminister die Fortsetzung dieser Unterstützung auch für den Wiederaufbau des Irak. Generalmajor Mohammed Borrelli, der Leiter des Stabes der iranischen Streitkräfte, sagte am Sonntagabend bei seinem Treffen mit dem irakischen Verteidigungsminister, die beiden Länder Iran und Irak haben viele kulturelle, religiöse, politische und historische Gemeinsamkeiten, wie zum Beispiel die Zusammenarbeit bei der Abhaltung der Arbaeen-Husseini-Zeremonien. Natürlich haben wir auch gemeinsame Aktivitäten im Bereich der Terrorismusbekämpfung und der Märtyrer General Soleimani und andere Märtyrer, die die heiligen Stätten verteidigten, zeigen den Schwerpunkt unserer gemeinsamen Bekämpfung des Takfiri-Terrorismus. Er fügte hinzu, die Großmächte beschlossen, die Länder der Region durch die Schaffung des IS zu übernehmen, aber die Zusammenarbeit der beiden Nationen Iran und Irak und der Kämpfer der beiden Nationen haben deren Verschwörungen vereitelt. Generalmajor Borrelli fuhr fort, die Situation in der Region erfordert, dass Iran und Irak zusammenarbeiten, um die Sicherheit der Region zu gewährleisten, da die beiden Länder gemeinsamen Bedrohungen ausgesetzt sind. Amir Abdullahian, Iran begrüßt immer Diplomatie. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdullahian sagte, die Islamische Republik sei immer für einen diplomatischen Weg zur Beilegung von Differenzen eingetreten und habe sich nie vom Verhandlungstisch distanziert. Dies sagte er in einem Exklusivinterview mit dem iranischen Fernsehsender Al-Alam, dessen Text am Sonntag veröffentlicht wurde. In Bezug auf seinen jüngsten Besuch in Bagdad und seine Treffen mit führenden irakischen Regierungsverantwortlichen, einschließlich seines Amtskollegen Fuad Hussein, sagte der iranische Außenminister, der irakische Außenminister sei von einem vorherigen Besuch in Washington mit einer Botschaft für Iran zurückgekehrt. Er übermittelte die Botschaft, dass die amerikanische Seite für eine Einigung mit Iran über die Wiederbelebung des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans JCPOA bereit sei, sagte Amir Abdullahian. Wir haben den Weg der Diplomatie und Verhandlung immer begrüßt und uns nie von Verhandlungen distanziert, betonte der iranische Außenminister. Er fügte hinzu, dass Iran bereit sei, auf eine Einigung über den JCPOA und die Rückkehr aller Unterzeichner zu ihren Verpflichtungen aus dem Atomabkommen auf der Grundlage der zwischen Iran und USA bis heute ausgetauschten Botschaften hinzuarbeiten. Iran unterstützt Chinas Vorschlag für politische Lösung der Ukraine-Krise. Das iranische Außenministerium unterstützte in einer Erklärung zum Konflikt zwischen der Ukraine und Russland Chinas Position für eine politische Lösung dieser Krise. Am Sonntag gab das iranische Außenministerium in einer Erklärung zur friedlichen Beilegung des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland bekannt, die Islamische Republik Iran bekräftigt ihre früheren Positionen zur Ukraine-Krise, insbesondere die Position, die in dem am 19. Oktober 2022 in New York veröffentlichten Dokument zum Ausdruck gebracht wurden. Die grundlegende Position der Islamischen Republik Iran als einem Land, das Opfer von Kriegen, Drohungen und einseitigen Sanktionen war und ist, die von den USA und vom Westen unterstützt werden, besteht darin, die Charta der Vereinten Nationen und das Völkerrecht zu respektieren, einschließlich der Nichtanwendung und Androhung von Gewalt sowie der Wahrung der territorialen Integrität und souveränen Gleichheit. Das iranische Außenministerium betonte, die Islamische Republik Iran lehnt Krieg und einseitige Sanktionen ab und bevorzugt unbedingt Dialog und Diplomatie zur Beilegung von Differenzen zwischen Regierungen. Weiter hieß es, insbesondere verurteilt die Islamische Republik Iran die dominante Mentalität und den Unilateralismus der USA und einiger anderer westlicher Länder während der Ära des Kalten Krieges durch ihre nationale Politik und regionalen Bündnisse wie die NATO, die selbst eine der Hauptursachen für viele Krisen in der Welt, einschließlich der aktuellen Krise in der Ukraine sind. Nach einem Jahr des militärischen Konflikts in der Ukraine, der zu Tod und Zerstörung für die Konfliktparteien und negativen Folgen für die ganze Welt geführt hat, muss die internationale Gemeinschaft ihre Bemühungen verstärken, um diese Krise so schnell wie möglich friedlich und durch Diplomatie zu lösen, hieß es in der Erklärung des Außenministeriums der Islamischen Republik Iran. Iran. Versetzung von Diplomaten in afghanische Botschaft ist interne Angelegenheit. Das iranische Außenministerium hat am Sonntag einige Behauptungen über die Übergabe von Ausstattungen und eigene interne Entwicklungen der afghanischen Botschaft in Teheran zurückgewiesen. Das iranische Außenministerium teilte mit, dass es die Entwicklungen in der afghanischen Botschaft in Teheran als interne Angelegenheit mit Bezug zu Afghanistan betrachte und betonte, dass es sich in keiner Weise auf diese Angelegenheiten eingelassen habe. In dieser Mitteilung wird auch betont, dass das Außenministerium der Islamischen Republik Iran weder Dokumente noch Gegenstände der afghanischen Botschaft in Teheran erhalten habe. Die Herald Times behauptete in ihrem Telegram-Kanal, der afghanische Botschafter in Teheran hat alle Dokumente und Ausstattungen dieser Botschaft dem iranischen Außenminister übergeben. Diese afghanische Zeitung behauptete weiter, das iranische Außenministerium hat die afghanische Botschaft offiziell an die Taliban übergeben. Iran hat Export von Nuklearprodukten auf seiner Agenda. Der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation AEOI sagte, dass entgegen der vom Westen und der imperialistischen Arroganz geschaffenen Atmosphäre die Islamische Republik Iran an internationalen Ausstellungen teilnimmt, Konsultationen führt sowie ihre Errungenschaften vorstellt und versucht, diese zu exportieren. Am Rande der 29. Nationalen-Atomenergie-Konferenz Irans sagte Mohammad Eslami, der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation, als Antwort auf eine Frage von Iran Press: Die zunehmenden Möglichkeiten in Forschung und Industrie der iranischen Atomenergieorganisation haben dazu geführt, dass sich die industriellen Kapazitäten des Landes in allen Bereichen entwickelt haben. Eslami stellte klar, bisher wurden Diskussionen über Ausbildungsdienste, den Export von Radiopharmazeutika und die aktuellen Exporte im Bereich der Nuklearindustrie, insbesondere von nuklearen Präzisionsinstrumenten, Typen von Dosimetern, die in der Diskussion über die Schutzmaßnahmen verwendet werden können, eine der nationalen und internationalen Aufgaben und Systeme und Elemente, die in Kraftwerken verwendet werden können, geführt. Er betonte weiter, diese Konferenz sollte internationalisiert werden, damit die Stimme der Authentizität Irans in der Welt wiedergespiegelt wird und wir in der Lage sein können, ein Exporteur im Nuklearsektor und ein Pol zu werden. Die 29. Nationale Konferenz Nuklearer Iran fand in Anwesenheit von Verantwortungsträgern und Experten der iranischen Atomenergieorganisation sowie Studenten, Absolventen und Professoren der Shahid Beheshti-Universität mit Unterstützung der AEOI, des Forschungsinstituts für Nuklearwissenschaften und Technologien und der Firma für fortgeschrittene Technologien Irans am Sonntag, den 26. Februar 2023, an der Shahid Beheshti-Universität in Teheran statt. Zu den Themen dieser Konferenz gehören die Physik, Technologie und Sicherheit von Kernreaktoren, Kerndetektion und Dosimetrie, Brennstoffkreislauf und Nuklearmaterialien, nukleare Landwirtschaft, nukleare Sicherheit, Sicherung, Schutz und Strategien, Radiologie und Nuklearmedizin, Plasma- und Kernfusion, der Generator und die Anwendung von Strahlen- und Quantentechnologie erwähnt. Russland bereitet Vierertreffen mit Iran vor. Der stellvertretende Außenminister Russlands sagte, Moskau bereitet ein vierseitiges Treffen mit den Außenministern Irans, Russlands, der Türkei und Syriens vor. Am Sonntag fügte Michail Bogdanow hinzu, dass die Vorbereitungen für die Durchführung dieses Treffens im Gange seien. Bogdanow hatte vor einigen Tagen schon gesagt, dass die Differenzen zwischen Damaskus und Ankara gelöst werden könnten. Russland werde mit der Hilfe beider Seiten, Syrien und Türkei, weiterhin akzeptable Lösungen finden, um das Verhältnis zu normalisieren und die gut nachbarlichen Beziehungen zwischen Syrien und der Türkei wiederherzustellen. Er äußerte auch seine Überzeugung, dass die Wiederaufnahme diplomatischer Missionen in beiden Ländern, Türkei und Syrien, eines der Ergebnisse gemeinsamer Bemühungen in dieser Richtung sein sollte und sagte, im vergangenen Dezember fand in Moskau ein Treffen zwischen den Verteidigungsministern und den Leitern der russischen, türkischen und syrischen Geheimdienste statt, bei dem die Hauptbereiche für die Fortsetzung der gemeinsamen Arbeit und ein Mechanismus für Experten zur Koordinierung festgelegt wurden. Der stellvertretende russische Außenminister erklärte weiter, dass Iran den Wunsch geäußert habe, sich diesem Verhandlungsprozess anzuschließen. Im Dezember war Russland Gastgeber der ersten Gespräche zwischen den türkischen und syrischen Verteidigungsministern seit 11 Jahren. Die Verhandlungen im Astana-Format zur politischen Regelung der Syrien-Krise haben vor 6 Jahren begonnen. Daran beteiligen sich die Islamische Republik Iran, Russland und die Türkei. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit wolkenlos, aber mit Dunst bedeckt bei Temperaturen um 11 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 4, Mashhad 8, Isfahan und Shiraz jeweils 11 und Bandarabas 23 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe In Richtung Licht.
in Richtung Licht.
Im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Gütigen. Diese Worte gehen aus der Sure voraus, die wir heute zu besprechen beginnen. Es ist die Sure Tarobun, die Sure 64. Diese Sure hat 18 Verse und sie wurde in Medina, also nach der Auswanderung des Propheten aus Mekka, geoffenbart. In dieser Sure wird der Mensch auf seinen Ursprung aufmerksam gemacht und auf die Erschaffung der Welt und sich selber. Sie soll den Menschen zu bedenken geben, dass sie am jüngsten Tag vor Gott erscheinen werden, damit sie sich darauf vorbereiten und verhüten, im Jenseits die Verlierer zu sein. Wir beginnen bei den Versen 1 und 2 der Sure Tarobun.
Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن.
Im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Gütigen. Es preist Allah alles, was in den Himmeln und alles, was auf der Erde ist. Ihm gehört die Herrschaft und ihm gehört auch alles Lob und er hat zu allem die Macht. Er ist es, der euch erschaffen hat. So gibt es unter euch Ungläubigen und gibt es unter euch Gläubige und was ihr tut, sieht Allah wohl. Wie mehrere andere Suren im Heiligen Koran beginnt die Sure Tarobun mit einer Preisung Gottes. Im Koran geht die Preisung Gottes, Tasbih, immer dem Lob Gottes, Hamd, voran. Während der Preisung bekennen wir, dass Gott von jeglichem Mangel, Irrtum und Unrecht rein ist. Und wenn wir ihn loben, sprechen wir ihm unseren Dank für die Großartigkeit seiner Schöpfung und seine zahllosen Gaben aus. Alle Dinge und Geschöpfe im Dasein preisen und danken Gott, jeder in der ihm zu eigenen Sprache, und sie bezeugen sein Allwissen und seine Allmacht und absolute Herrschaft über das Dasein. Aber unter uns Menschen gibt es einige, die ihre Entscheidungsfreiheit und den Willen, die Gott ihnen geschenkt hat, ausnutzen und nicht in diesen Chor aller Dinge einstimmen. Sie sind nicht bereit, Gott zu danken und ihn zu preisen. Sie leugnen und verleugnen ihn sogar. Wir sehen, erstens, gemäß dem Koran besitzen alle Dinge und Geschöpfe im Dasein, von den Leblosen bis zu den Pflanzen und Tieren, eine Art Wahrnehmungsvermögen und dank dieser Kraft kennen sie den Ursprung der ganzen Schöpfung und preisen ihn. Zweitens, einige Menschen harmonisieren nicht mit diesem Bild der Schöpfung, sie glauben nicht an Gott und sind undankbar für seine Gaben. Drittens, Gott ist jener Herrscher, der zu allem mächtig ist. Unterdessen sind die menschlichen Herrscher bei zahlreichen Dingen nicht fähig, sie durchzuführen. Viertens. Der Mensch ist ein Wesen, welches entscheiden kann. Er ist nicht gezwungen, eine bestimmte Entscheidung zu treffen. Thank you. Die nächsten beiden Verse, Vers 3 und 4 der Sure Tarabun lauten:
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
Er hat die Himmel und die Erde in Wahrheit erschaffen und euch im Uterus eurer Mutter gestaltet und dabei eure Gestalten schön gemacht. Und zu ihm zurück führt der Lebensweg aller. Er weiß, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Und er weiß, was ihr geheim haltet und was ihr offenlegt. Und Allah weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. In zahlreichen Versen des Korans wird betont, dass die Erschaffung der Welt und des Menschen in Wissen und Weisheit und gezielt erfolgte. Denn Gott macht nichts Sinnloses. Es gibt nichts Falsches an Gottes Werk. Sein Werk ist Recht, Gerechtigkeit und Wahrheit. Dabei nimmt der Mensch einen besonderen Platz ein und Gott hat ihn auf die beste Weise erschaffen. Unzweifelhaft ist die Erschaffung des Menschen ganz wunderbar. Sie ist meisterhaft und voller Sorgfalt und Vorausplanung. Man bedenke, dass Gott den Menschen aus einem unscheinbaren Tropfen erschaffen hat, der an einem dunklen Ort namens Uterus gewachsen ist und sich entfaltet hat und auf die schönste und beste Weise gestaltet wurde. Man bedenke, dass jedes Organ und jedes Körperteil und Körperglied, der Kopf, das Gesicht, die Augen, die Hände, Füße, alle sich jeweils an der geeigneten Stelle des Körpers befinden und ihre Proportionen und ihre Zusammenfügung des menschlichen Körpers schön werden lässt, insbesondere sein Gesicht. Genauso wie Gott der Ursprung der Daseinswelt ist, wird auch alles zu ihm zurückkehren und kein Ding und kein Lebewesen wird diesen festgelegten Weg verlassen. Gott hat den Menschen und die Welt nach ihrer Erschaffung nicht sich selber überlassen, sondern er sieht sie und gibt auf sie Acht. Nichts befindet sich jenseits seines Wissens und erkennt alle Taten der Menschen, die heimlichen und die offensichtlichen. Er kennt sogar die Absichten, welche wir hegen. Wir können uns vergegenwärtigen: Erstens, die Erschaffung der Welt war kein zufälliges Geschehen ohne jegliche Vorausplanung, sondern sie wurde aufgrund eines Planes und zu einem bestimmten Zweck mit all den Dingen und Existenzwesen, darunter die Menschen, erschaffen. Zweitens, die Welt hat Gott begonnen und sie wird bei ihm enden. Sie bewegt sich auf diese gottgewollte Ziel zu. Drittens, Gott kennt sowohl die verborgenen Taten des Menschen als auch seine Gedanken und die Beweggründe und Geheimnisse, die er in seinem Innern verbirgt. Viertens, wenn der Mensch weiß und sich bewusst wird, dass er in dieser Welt nicht sich selbst überlassen wurde, sondern alle seine Taten immer von Gott gesehen werden, wird er Sünden und Vergehen vermeiden, sich um gute Werke bemühen und diese Bemühungen steigern. Wir betrachten die Verse 5 und 6 der Sure Tarabun, Sure 64.
Alam ya'tikum naba'u alladhina kafaru min qabl fadhaqu wabala amrihim wa lahum 'adhabun alim. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد.
Ist zu euch nicht die Kunde von denjenigen gekommen, die zuvor ungläubig waren und dann die schlimmen Folgen ihres Verhaltens kosteten? Und für sie wird es schmerzhafte Strafe geben. Dies, weil ihre Gesandten mit den deutlichen Zeichen zu ihnen kamen, sie aber sagten, sollen etwa Menschen wie wir selber uns recht leiten? So wurden sie ungläubig und kehrten sich ab. Doch Gott bedurfte ihrer Überzeugung und ihres Gehorsamkeit nicht. Gott ist auf niemanden angewiesen, und es lobenswürdig. Im zweiten Vers dieser Sure hat der Allmächtige auf die Existenz von Ungläubigen unter den Menschen hingewiesen. Die obigen beiden Verse 5 und 6 führen den Grund für ihren Unglauben an. Diese Leute hatten die klaren und einleuchtenden Verkündigungen der Propheten und ihren Aufruf, sich vor dem Götzendienst zu hüten, gehört, und sie hatten die Wunder der Propheten erlebt und gesehen, aber sie machten Ausflüchte, damit sie sich nicht zum Glauben bekennen. Manchmal sagen sie, wir folgen nur einem Propheten, der wie wir sind. Diese Propheten sind doch nichts Besseres als wir, so dass wir ihnen folgen müssten. Manchmal aber argumentieren sie wie folgt: Braucht Gott denn unseren Glauben und unseren Gehorsam und dass wir ihm dienen? In Wahrheit sind oft die Hochmütigkeit und das Überlegenheitsgefühl Ursache dafür, dass Menschen nicht das Wort der Wahrheit akzeptieren und sich selber von der Rechtleitung Gottes, welche seine Propheten ihnen verkündet haben, ausschließen und dadurch sich selber schaden. Die Strafe für diesen Unglauben und dieses Leugnen, die aus ihrer Starrköpfigkeit und ihrem Eigensinn hervorgehen, bekommen sie im Leben zu spüren, und sie werden auch im Jenseits schmerzliche Bestrafung erfahren. Wir schlussfolgern. Erstens. Der Koran empfiehlt, die Geschichte der früheren Völker zu studieren und eine Lehre aus ihrem Schicksal zu ziehen. Zweitens, bei einigen Taten ist es so, dass der Mensch einen Teil der Strafe im Leben kosten muss, während er die volle Strafe im Jenseits erhält. Drittens, jene Ungläubigen werden bestraft, die das Wort Gottes gehört und wahrgenommen haben, aber sich aus Stolz und Hochmütigkeit dagegen stellen, nicht die Wahrheit anerkennen und sich ihr nicht beugen. Wir laden Sie nun ein zu unserem ersten Musikstück mit dem Titel Mara Divane Kardi von Huro Spand.
کاش کی نداشتم تو رو از اولشم نبودی تو کاش کی که پیدات نمیشد بعد دلم شکوندی تو نموندی تو رفتم از قلب تو انگار فکرتم هر شب و هر جا میره
با کی خلوت کنم. کاشی نداشتم تو را از اولشم نبودی تو، کاشی که پیدات نمیشد دلم را شکوندی تو نموندی تو. کاشی نداشتم تو را از اولشم نبودی تو، کاشی که پیدات نمیشد دلم را شکوندی تو نموندی تو. رفتم از قلب تو انگار فکر تم، هر شب و هر جا میره این دل وسط، هر بار تو مرا دیوانه کردی.
مسعود جانی، مهدی دارابی، هوروش بند.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Es geht weiter mit der Sendereihe Islamische Kultur und Zivilisation. Weiterhin gute Unterhaltung.
Islamische Kultur und Zivilisation.
Im heutigen Beitrag möchten wir die muslimische Übersetzungsbewegung berichten. Sie hatte einen entscheidenden Einfluss auf die Gestaltnahme der islamischen Zivilisation. In der islamischen Frühzeit waren die Muslime hauptsächlich darauf bedacht, das junge islamische Reich zu wahren, Feinde abzuwehren und neue Gebiete zu annektieren. Die Muslime achteten genau auf die Lehren des Korans und seine Gebote. Gegenstand ihrer Wissensschätze waren vor allen Dingen die Religion und die Geschichte ihrer Kämpfe. Mit der Zeit wurden die Grundfesten der islamischen Herrschaft stabil und die Muslime begannen, die islamischen Wissenschaften zu gestalten. Angespornt von einigen Abbasiden-Kalifen und gestützt auf die großen Reichtümer des Volksschatzes, richtete die muslimische Gesellschaft allmählich ihr Augenmerk auf Wissenschaften und Handwerk in den Händen von Nichtmuslimen. Diese führte zur Weiterentwicklung der Muslime und Anhebung ihres Lebensstandards. Dank der Lehren des Islams und des Wissens aus dem Koran waren die Muslime denkerisch auf einer hohen Stufe und wollten nunmehr über Wissen und Denken der anderen Völker und Zivilisationen erfahren. Der muslimische Geschichtsschreiber Ibn Khaldun ist der Überzeugung, dass dieses Interesse der Muslime von den vielen Koranversen und Überlieferungen herrührt, welche die Menschen zum Erwerb von Wissen und Fertigkeiten anregen. Der erste Schritt zur Aneignung der Fähigkeiten und des Wissens anderer Völker bestand in der Übersetzung der Werke aus den Zivilisationen, die um jene Zeit wissenschaftliche und denkerische Errungenschaften besaßen. In kurzer Zeit wuchsen das Interesse und die Tätigkeit der Gelehrten und Wissensbegeisterten in der islamischen Welt so schnell, dass die bekannte Epoche der Übersetzungsbewegung entstand. Das wichtigste Werk aus der Epoche der Übersetzungsbewegung ist wahrscheinlich das Werk Al-Fihrist von Ibn Nadim. Dieses spiegelt einen Teil der Wissenschaft der Vorfahren und die wissenschaftliche Bewegung in der islamischen Welt bis zum 4. Jahrhundert nach der Hijra, 10. Jahrhundert nach Christus wider. Seitdem ist kaum ein Buch über die Geschichte der Volkssitten und Religionen geschrieben worden, das nicht aus diesem Werk entnommen hätte. Das Tabaratul Ataba und das Akhbarul Ulama von Qifti sind ebenso zwei wichtige Quellen über die islamische Zivilisationsgeschichte. Diese Werke sind von Wissenschaftlern, die über die Geschichte der islamischen Zivilisation und Kultur und den Faktoren ihres Aufstieges und Untergangs nachgeforscht haben, herangezogen worden. Unter den Umayyaden wurden wissenschaftliche Schriften aus dem Griechischen und dem Altsyrisch ins Arabische übertragen. Zum Beispiel wurden das medizinische Sammelwerk Konash von dem jüdischen Mediziner Masr Shua unter dem Umayyadenherrscher Marwan dem Ersten übersetzt. Doch in der Umayyadenzeit handelt es sich bei den Übersetzungen ansonsten vornehmlich um verwaltungs- und juristische oder politische Urkunden sowie Geschäftspapiere, die notgedrungen wegen der Beziehungen zu Nicht-Arabern in die eigene Sprache übersetzt werden mussten. Die eigentliche Übersetzungsbewegung begann erst, als die Abbasidenkalifen die Macht übernahmen. Sie hielt ungefähr 2 Jahrhunderte an. Besonders der zweite Abbasidenkalif Mansur hat sich für die Übersetzung von fremden wissenschaftlichen Schriften eingesetzt. Einige Historiker haben ihn daher als Begründer und Förderer der Übersetzungsbewegung vorgestellt. Mansur Davaniri hatte Bagdad zu seiner Hauptstadt bestimmt und Sternkundige an seinen Hof geholt. Wenn immer er eine wichtige Maßnahme ergreifen wollte, beriet sich Mansur erst mit den Sternkundigen. Die Iraner besaßen damals viel Wissen über die Himmelskörper, und so lud Mansur einige von ihnen an seinen Hof ein. Aber der wichtigste Faktor für die Entwicklung der astronomischen Kenntnisse der Muslime und ihr Interesse an dieser Wissenschaft waren die Koranverse. Der Koran fordert die Muslime auf, Himmel und Himmelskörper zu betrachten und über sie nachzudenken. Bei vielen religiösen Pflichten der Gläubigen wie der Verrichtung des Gebetes, des Fastens, des Hadschs, der Festlegung der Gebetsrichtung und dem Verbot des Krieges in den heiligen Monaten war es notwendig, die Stellungen des Mondes und der Sonne zu kennen, und dies war einer der Gründe, weshalb sich die Muslime interessiert, der Astronomie zuwandten.
Die bekanntesten Astronomen der Epoche der Übersetzung kamen aus der Familie Nobacht, die sich nach einiger Zeit für den Islam entschieden hatten und später Schiiten wurden. Diese iranische Familie blieb noch eine Zeit lang am Herrscherhof der Abbasiden. Außer Astronomen gingen auch Übersetzer, Scholastiker und Staatsmänner aus ihr hervor. Auf Wunsch der Abbasiden haben einige bekannte Persönlichkeiten dieser Familie, insbesondere Nobacht und sein Sohn Abu Sahl, Bücher über die Planetenbewegungen übersetzt. Nobacht und Abu Sahl fügten später in getrennten Werken ihre eigenen Ansichten hinzu. Ein anderer bekannter Astronom und Übersetzer war der schiitische Gelehrte Muhammad ibn Ibrahim Fazari. Er stellte auch ein Buch namens Sindh und Kabir zusammen, welches die Muslime mit den indischen Zahlen vertraut machte, ein wichtiges mathematisches Werk war und bis in die Zeit des Abbasidenkalifen Ma'mun als zuverlässigste astronomische Informationsquelle galt. Am Hofe von Mansur wurde auch ein Werk über die Medizin übersetzt. Mansur erkrankte gegen Ende seines Lebens an einem Magenleiden und die Hofärzte wussten nicht, wie sie ihn heilen sollten. Schließlich ließ Mansur einen nestorianischen Arzt namens Jerjis, der das Yundi-Shapur-Krankenhaus in Südiran, die damals größte Ausbildungsstätte für Ärzte, leitete, nach Bagdad kommen. Jerjis überließ die Leitung des Krankenhauses seinem Sohn. Er fand in Bagdad die Gunst des Kalifen und dieser überredete ihn zu bleiben und stellte ihm einen eigenen Palast zur Verfügung. Jerjis, der ein begeisterter Autor war und Griechisch, Altsyrisch, Arabisch und Pahlavi beherrschte, übersetzte mehrere griechische und altsyrische Bücher ins Arabische. Zur Zeit des Mansur wurde auch eine größere Zahl von literarischen Werken ins Arabische übertragen, darunter das Werk Kelile Vademne aus Indien. Der iranische Literat Ibn Murafa übersetzte es ins Arabische. Ibn Murafa, auch unter dem Namen Ruzweh bekannt, hat in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts nach der Hijra gewirkt, also im 8. Jahrhundert nach Christus, und kam aus einer Gegend der Provinz Fars, die später Firuzabad genannt wurde. Ibn Rifdi schreibt über Murafa, der das Pahlavi und Arabische beherrschte, er sei der Erste gewesen, der unter den muslimischen Völkern mit der Übersetzung von Werken über Logik begonnen hat. Es heißt, dass Murafa mit der Übersetzung von Werken in der Pahlavi-Sprache ins Arabische erreichen wollte, dass die historischen Werke seiner Heimat nicht in Vergessenheit geraten. Außerdem wollte er offensichtlich die nicht-arabischen Muslime mit der Größe des alten Irans vertraut machen. Teilweise haben die Abbasiden auch für die scholastischen Debatten entsprechende Werke übersetzen lassen. So wurde die Theorie der Argumentation von Aristoteles ins Arabische übersetzt, und zwar unter Mahdi ibn Mansur, dem Nachfolger von Mansur. In diesem Werk wird die Kunst der Dialektik gelehrt. Es enthält die Regeln für Fragen und Antworten von zwei Diskussionspartnern mit verschiedenen Ansichten. In der Zeit des Abbasidenherrschers Mahdi ibn Mansur hatten nämlich die interreligiösen Disputationen, welche in der Zeit des Mansur begonnen hatten, zugenommen. Christen und Juden besaßen hinsichtlich dieser Art von Diskussionen bereits viel Erfahrung. Die Abbasiden verspürten außerdem, nachdem zur Zeit des Mahdi ibn Mansur verschiedene Sekten wie die Manichäische aufgetaucht waren, das Bedürfnis, scholastische Disputationen zu verstärken. Die Übersetzung der Theorie der Argumentation von Aristoteles war aus diesem Grunde von Mahdi ibn Mansur angeordnet worden.
Wir laden Sie ein zu unserem zweiten Musikstück Zamire Khuzar, vorgetragen von Mohsen Chavouchi.
چشمه صافت بدهم تا سیراب شوم جان به کفارم تقدیم کنم پا و سرم را چون پس رود رحمت جانان ما پس رویم
تا که ببارم بر چهره ما رحمت باران دریاب زمین لاغرم را ناباب مرا باب کنی دوست تا باد شبم سوی دلاهم آزاد شبم از دو جهانت دریاب زمین خود سرم را عقل قدمت را با جان دهم ای دوست دریاب تنم را دریاب سرم را عقل قدمت را با جان دهم ای دوست دریاب تنم را دریاب سرم را
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.